Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Willkommen zum Basketball hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Die EM, die wirft ihre Schatten voraus. Am 31. August geht's los. Bis 17. September läuft sie dann. Und die deutsche Basketballnationalmannschaft, die spielt ihre Vorrundengruppe in Tel Aviv. Und am Wochenende, da hat sie sich in Hamburg versucht, in Schuss zu bringen beim Supercup. Das ist sie angetreten und da gab es doch einige Dämpfer und vor allen Dingen am Ende auch einige Fragezeichen, die der deutsche Trainer Chris Fleming jetzt noch bis zum EM-Start lösen muss. Bei uns ist unser Kollege Lukas Robert von der BIK. Hallo Lukas.
Servus.
Und wir blicken mal auf diese Spiele zurück, auf die zwei Niederlagen, die die deutsche Mannschaft dort in Hamburg kassiert hatte. Zunächst 75-80 gegen Polen und im zweiten Spiel dann mit 56-87 gegen Serbien untergegangen in Hamburg. Lukas, wie fällt denn dein Fazit nach diesem Supercup aus?
Ja, alle vier Teams hatten sich vorgenommen, sie treten ja alle vier bei der EM an, dass sie da mal testen gegen verschiedene Gegner auf verschiedenen Qualitätsstufen, was denn bei der EM rauskommen könnte. Und für die deutsche Mannschaft, ja, sie haben gegen Polen verloren, aber gegen die Russen dann nochmal sind sie gut zurückgekommen und haben das Spiel gedreht. Einzig gegen Serbien waren sie letztlich ja dann deutlich chancenlos und das würde sich auch bei der EM bewahrheiten. Also Serbien ist einer der Top-Favoriten und auf jeden Fall ein Medaillenkandidat, während die anderen Mannschaften da schon deutlich dahinter sind. Und das hat sich für Deutschland eben auch bewahrheitet, gerade das Dennis Schröder und Daniel Theiss, die ja nur 2-3 Tage vor dem Supercup erst zum Team dazugestoßen sind. Und die haben viel Verantwortung übernommen. Einige Spieler, wie zum Beispiel Joe Vogtmann, der ja als Starting Center eingeplant ist, waren noch angeschlagen. Robin Benzing hat sich gleich im ersten Spiel eine Bänderdehnung zugezogen. Also da waren noch einiges an Sand im Getriebe, aber es war so eine Belastungsprobe, glaube ich, zur rechten Zeit, weil man einzig gegen die physischen Serben da kein Mittel gefunden hat. Alle anderen Spiele waren dann doch ausgeglichen und zeigen auf, woran die Korbjäger noch eine Woche oder zwei arbeiten müssen.
Das können sie ja jetzt dann auch noch tun, vielleicht mit aller Akribie, die Chris Fleming eben so aufbringt. Jetzt musste er dann auch während des Supercups auch noch die Abreise von Daniel Theiss hinnehmen. Das war wohl abgesprochen mit dessen NBA-Club mit Boston, aber es passt irgendwie gar nicht in so eine Vorbereitung rein.
Nee, ist natürlich nicht ideal. Aber klar ist auch, dass man sagen muss, die NBA-Jungs, die spielen da alle für den Vertrag ihres Lebens, der da sie endgültig so versorgt, dass sie eben ausgesorgt haben. Das ist ja eben anders als im Fußball leider da erst in der NBA möglich oder nach sehr, sehr vielen Jahren. Weswegen das da oftmals ein bisschen vorgeht. Maxi Kleber und Paul Zipser spielen deshalb ja auch gar nicht erst mit. Daniel Theiss hat sich für das DBB-Team eingesetzt und hat gesagt, er möchte spielen bei der EM, wird es auch und deshalb ist es natürlich nicht ideal, dass er da noch nicht die ganze Zeit da ist und auch erst später kommt, aber das wird schon passen und er wird auch die nötige Qualität mitbringen, die erforderlich ist, weil er ist einfach einer der besten Forwards Deutschlands, auch wenn er die halbe Vorbereitung verpasst.
Und es wäre ja vor allen Dingen auch wichtig, wenn es noch eine zweite Stütze im Team gäbe, neben Dennis Schröder, denn das war auch beim Supercup schon sehr auffällig, dass eigentlich alles mit Schröder steht und fällt, wie damals mit Nowitzki.
Ja, richtig. Also er ist der Go-To-Guy und der Anführer, der die meiste Last schultern muss. Der Rest des Teams hat ja, also er auch, aber die letzten Jahre schon miteinander gespielt und wichtig ist da, dass natürlich das Team eingespielt ist, aber die einzig wirklich sportliche Größe, die es herausragend ist, aus einem Verbund, der sehr gut ist, ist natürlich Schröder, aber es wäre natürlich toll, wenn eben er oder auch Johannes Vogtmann, wenn fit ist, da noch einige Prozente geben können, weil spätestens am Ende der Gruppenphase wird nur ein Dennis Schröder leider nicht mehr reichen, wie man ja gegen Serbien auch gesehen hat. Das ist dann viel zu wenig.
Gerade wenn es vor allen Dingen dann auch physisch und hart wird, das ist ja auch etwas, was jetzt vielleicht im Unterschied zur NBA steht, was zumindest Chris Fleming gesagt hat, dass die Schiedsrichter beim europäischen Basketball viel mehr laufen lassen als bei der NBA.
Ja, also die Verteidigungen sind intensiver natürlich. Die NBA ist ja aufgrund ihrer regulären Saison oftmals am Anfang geben die Teams noch nicht immer komplett Vollgas. In den Playoffs ist es natürlich auch sehr physisch. Aber das ist natürlich was, was Schröder mit seiner Schnelligkeit kontern kann. Mhm. Aber natürlich, je öfter man ihm auf die Finger haut oder jemandem Gegner im Weg steht, da wird man ja trotzdem ein bisschen langsamer und müder bis am Ende des zum Ende des Spiels oder auch natürlich im Laufe des Turniers. Deshalb ist Unterstützung immens wichtig und die muss er bekommen, wenn Deutschland erfolgreich sein will.
Und zumal er ja auch noch ein bisschen angeschlagen in den Supercup reingegangen ist, eine Entzündung zwischen den Zehen gehabt, die hatte ihn vor dem Supercup anderthalb Wochen aus dem Rennen genommen, also so ganz auf Voll-Level war er noch nicht, aber das kann sich ja bis zur EM dann auch alles noch ändern. Am 27. August steht dann auch nochmal ein letzter Test an in Berlin, geht's gegen Frankreich und Chris Fleming muss ja auch noch ein paar Hausaufgaben machen, der muss nämlich noch drei Spieler streichen. Jetzt angesichts der Verletzten ist das keine so einfache Geschichte, weil er muss ja dann gucken, wen brauche ich und wer könnte vielleicht noch zurückkommen. Also ein schwieriges Pokerspiel für ihn auch, denn er muss quasi bis zum Meldeschluss warten, bis er sich entscheiden kann.
Richtig, also es waren so von Anfang an schien klar, dass Johannes Thiemann, Ismet Akpinar und Isaiah Hartenstein, so die drei sind, die noch quasi zum Kader der letzten Jahre dazugerückt sind und die sich dementsprechend die meisten Gedanken machen mussten. Aber jetzt ist, wie gesagt, Johannes Vogtmann angeschlagen, somit wird Johannes Thiemann eigentlich als Center gebraucht. Isaiah Hartenstein hat sich, hat gut Energie in die Spiele gebracht und auch gezeigt, dass er kann und will. Und mit der Verletzung von Benzing, wo man ja auch nochmal gucken muss, was da jetzt rauskommt, könnte vielleicht auch noch ein kleinerer Platz frei werden. Einzig Ismet Akpinar hat jetzt nicht so viel gespielt beim Supercup. Liegt aber auch einfach daran, dass sehr, sehr viele Guards im Kader sind und vor allem auf seiner Position, der 1 eben Schröder und auch Maudolo sowie Bastian Doret da so ein bisschen vor ihm sind und deshalb ja, wird schwierig für ihn, ob er das da schaffen kann, aber letztlich muss Chris Fleming bis zum Ende warten.
Also hat er noch ein bisschen was er beobachten muss und dann eine Entscheidung, die er treffen muss. Was erwartest du denn nach den aktuell gezeigten Leistungen dann bei der EM?
Also Ingo Weiß hat, ich glaube am Freitag war es, während der Halbzeitpause von Deutschland gegen Russland im Interview gesagt, dass er doch vorsichtig optimistisch ist, dass das Viertelfinale erreicht werden kann. Also sehe ich auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, weil ich denke doch sehr, dass die Deutschen unter die ersten vier in ihrer Gruppe kommen können. Und wenn sie das nicht gerade auf dem vierten Platz, sondern vielleicht sogar noch auf dem dritten Platz schielen könnten, wäre dann vielleicht das Duell mit zwar einem guten Gegner aus Gruppe A, also es wird wahrscheinlich einer aus dem Trio Slowenien, Frankreich, Griechenland, würde der Gegner werden. Mhm. Und die sind sicherlich nicht alle nimmt man nicht im Mitnehmen mit diesen Sieg gegen eines dieser Teams, aber auf jeden Fall so, dass man die Teams schlagen kann, vor allem gerade, weil Giannis Antetokounmpo bei Griechenland auch ausgefallen ist oder ausfällt, der ist verletzt. Dementsprechend, Deutschland hat Chancen aufs Viertelfinale und das sollten sie auch erreichen, weil in den letzten Jahren hat man ja immer schon geredet, die Generation, die ist jetzt gut, die nach Nowitzki kommt, das stimmt, die sind auch alle noch super jung, also Schröder ist 23, Theis ist 25, also die haben alle noch ein paar Jährchen, aber es wäre schon schön, wenn man mal den nächsten Schritt sehen würde, weil es den Jungs ja auch mal gut tut, wenn sie ein paar Ergebnisse einfahren. Und Viertelfinale sehe ich auf jeden Fall im Bereich des Möglichen und da ist natürlich dann spätestens ab da die Tagesform nur noch entscheidend.
Parallel gerade zur Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft gibt es ja auch die Universade und auch da ist die deutsche Mannschaft mit einem Team vertreten. Vielleicht sind da ja einige dann drunter, die auch irgendwie noch mal ein bisschen Druck auf die Etablierten ausüben können. Wie sieht es bei der Universade mit dem deutschen Basketballteam aus?
Gut, zwei Spiele, zwei Siege, deutliche Siege. Am Sonntag gab es einen Auftaktsieg mit 119-50 gegen Hongkong und am gestrigen Montag gab es einen 83-58 gegen Norwegen. Heute dann spielen sie noch gegen Japan und in den nächsten Tagen noch gegen Finnland und Kanada in der Gruppenphase. Aber das Weiterkommen ist trotz diesen zwei Siegen noch nicht sicher. Also sie müssen unter die ersten zwei kommen, um ins Viertelfinale einzudringen. Das ist auf jeden Fall drin. Also da sollte man sich keine Gedanken machen. Da brauchen sie natürlich noch ein, zwei, drei Siege für, aber das denke ich, dass sie das holen werden. Vor zwei Jahren wurde Deutschland, also 2015, immerhin Silbergewinner muss er erst im Finale gegen die USA die Segel streichen. Ob sie wieder eine Medaille gewinnen können, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Mhm. Ich halte für möglich, weil der Kader jetzt wirklich gut ist. Und ja, die Spieler können natürlich Druck auf die Etablierten ausüben, vor allem weil große Teile des Kaders, sehr große Teile sogar, auch in der BBL eine Rolle einnehmen. Und ja, mit einer Medaille, die sich der DBB vorgenommen hat, bei der Universiade mitzunehmen, würde der Druck natürlich nochmal größer werden auf die Etablierten und ja, man würde auch da nochmal ein Ausrufezeichen in Taipei setzen.
Also es kommt was nach, ist natürlich dann auch eine gute Nachricht aus deutscher Sicht. Mal gucken, wie sich die Jungs dann bei der Universiade noch weiter schlagen werden. Lukas Robert war das, unser Kollege von der BIG, von der Basketball-Zeitschrift. Der hat mit uns auf die Vorbereitung der deutschen Mannschaft auf die EM geschaut und auch die Universiade. Derzeit läuft mit dem deutschen Basketballteam nicht außer Acht gelassen. All das hier bei uns also in der Sportshow auf meinsportradio.de und Livesport gibt es auch in dieser Woche die Blindenfußball-EM aus Berlin und in der nächsten Woche, da sind wir dann auch bei der Box-WM in Hamburg mit dabei, berichten täglich ausführlich und ab Donnerstag, ab den Halbfinals, dann auch live hier auf meinsportradio.de. Hier werdet ihr informiert.
Meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017. Live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.